Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und Glück auf zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Quereinsteiger zu Gast, der nämlich schon vor ungefähr 10 Jahren bei mir im Erzgebirge war, in meiner damaligen kleinen Hobby-Backstube und mit mir Backwaren verkostet hat. Es geht um Sebastian Lück. Die einen oder anderen werden ihn kennen, denn über die Grenzen Weimars hinaus bekannt ist mittlerweile auch seine Bäckerei, die Brotklappe. Er wird uns viel erzählen über den Weg, über die 10 Jahre, mehr als 10 Jahre von seiner Brotklappe hin zu einem Betrieb, der inzwischen ein alternatives Ausbildungssystem etabliert hat, fernab von jeder Berufsschule und in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern und der Bäckerinnung. Ein spannendes Konzept, das Schule machen sollte, finde ich. Alles dazu hört ihr jetzt im Podcast. Hallo Sebastian.
Hallo Lutz, grüß dich.
Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du hast vor vielen, vielen Jahren die Brotklappe in Weimar gegründet und in der Anfangsphase, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, hatten wir mal kurz miteinander zu tun. Vielleicht kannst du dich besser erinnern als ich.
Ja, das ist richtig. Als ich im Begriff war, die Brotklappe zusammen mit meiner Partnerin und Ehefrau zu gründen, haben wir im Vorfeld schon testweise, bevor wir die Unternehmensgründung an den Start gebracht haben, am Wochenende gebacken, haben ein paar Sachen ausprobiert und in der Phase war ich mal bei dir zu Hause. Das war im Winter, ich weiß noch. Ich war kurz in Oberwiesenthal, bin ich kurz vorbeigefahren, weil ich da früher ab und zu mal war und dann zu dir rüber. Und wir haben bei dir ein paar Produkte verkostet und uns ein bisschen unterhalten. Der Bedarf, sich aber auszutauschen, war natürlich enorm, weil außer das Tartin-Buch in Englisch gab es damals relativ wenig, wo man sich mal einen Input holen konnte und sich auch überprüfen konnte, sind wir hier auf dem Holzweg oder das ist ja durch Bestätigung im Außen leicht möglich zu sagen, okay, es gibt noch 3 andere, die sagen das Gleiche, schon können wir unbeirrt in die Richtung weitergehen. Und das war schön, sich mit dir damals auszutauschen. Wir hatten unterschiedliche Ansätze. Genau, du hattest nicht vor, einen Laden aufzumachen und Brot zu verkaufen. Zumindest nicht maßgeblich, aber trotzdem haben wir Produkte angeschaut und uns ein bisschen kennengelernt, ja.
Ja, wann war denn das? Ich habe auf eurer Internetseite gesehen, vor 7 Jahren ging es los mit der Brotklappe. Ich kann das gar nicht mehr so richtig zeitlich fassen. War das vor 7 Jahren?
Das war im Winter, also muss es 2015, 2016 gewesen sein.
Das sind schon 10 Jahre fast, ja.
Ja. Ja, wir haben 2016 gegründet, im Januar und im April geöffnet, ja.
Ja, spannend. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Brote verkostet haben, aber dass das im Erzgebirge war, das ist mir schon wieder entfallen. Ja, damals war ja auch noch nicht diese, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, diese Aufbruchstimmung unter den Quereinsteigern, ne? Da wart ihr einer der wenigen, die da angefangen haben. Heutzutage öffnet ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwo eine kleine Bäckerei. In dem Sinne, wie ihr sie damals auch eröffnet habt, hat sich schon viel getan jetzt im Bäckerhandwerk. Und ihr baut ja da jetzt auch noch ein bisschen auf mit eurer Ausbildung. Da werden wir dann nachher noch sehr ausführlich drüber reden und jetzt lieber kurz über eure Geschichte. Also 2016 ging es los. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das die Produkte, die du gerade schon genannt hast, die Brotsorten, die es dann auch damals schon von Anfang an gab? Und warum durftet ihr das verkaufen? Denn du bist ja von Haus aus auch kein gelernter Bäckermeister, jedenfalls nicht im ersten Bildungsweg.
Wir haben damals tatsächlich aus der Garage begonnen, in einen Laden zu ziehen. Das war ein kleiner Laden, das war ein ehemaliger Fleischer, der war ein bisschen abwärts vom Schuss in Weimar und wir konnten dort erstmal mit 3 Tagen pro Woche starten. Wir haben erst 15 Uhr das Geschäft geöffnet, später dann 12 Uhr und haben auch relativ spät erst angefangen zu arbeiten, weil wir konnten ja Langzeitführung von Teigen damals schon und haben das im Grunde mit wenigen Personen, zum Teil aus der Familie, mit einem kleinen Personalstamm Stück für Stück aufgebaut und geschaut, wie müssen wir das eigentlich machen, damit das gut funktioniert. Und die Produkte, wir haben damals auch Croissants hergestellt schon. Baguette war interessant und wichtig und Sauerteigbrot und das war im Wesentlichen Weizensauerteigbrot. Das war wirklich auch eine kleine Anzahl von Produkten. Einfach, weil wir sind keine gelernten Bäcker gewesen, die mit einem großen Sortiment und wir haben einfach das gemacht, worauf wir Lust hatten. Das ist häufig das, was, sag ich mal, alle wollen. Und bei uns ist das damals dann auch so gestartet. Die Erlaubnis, das auch in Verkehr bringen zu dürfen, habe ich über eine Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer bekommen. Die hat uns ermöglicht, schon einen Laden aufzumachen, Brot zu verkaufen, ohne in die Handwerksrolle eingetragen zu sein. Das ist die besagte Ausnahmebewilligung, die Voraussetzung, dass wir die bekommen oder dass ich die bekomme als Person, war, dass ich die Bäckermeisterausbildung mache parallel und in den nächsten 2 Jahren abschließe. Und das habe ich auch gemacht. Ja, neben der Unternehmensgründung bin ich in die Schule gefahren, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, und habe das dann auch abgeschlossen. Ja.
Ja. Kannst du dich noch erinnern, mit welchem Gefühl du dann und welchen Eindrücken du aus dieser Meisterschule rausgegangen bist? Also hast du dann wirklich für dich und für den Betrieb noch was gelernt? Also ich meine es gar nicht die betriebswirtschaftliche Seite, sondern wirklich die handwerkliche Seite, oder hast diese Ausbildung quasi gemacht, um dann wirklich frei backen zu können?
Wir haben gestern haben drei unserer Auszubildenden ihre Gesellenprüfung bestanden, und ich sehe die heute so durch den Laden laufen und auch gestern auf den Bildern, und das ist schon geil, wenn man so eine Prüfung bestanden hat, das trotzt aus allen Poren. Das ist ein Erlebnis, was eine Prüfung produziert. Man hat wirklich ein Ding geschafft. Ich weiß nicht, wo man das. Man hat ein Haus gebaut, keine Ahnung, ist ein langer Prozess, aber so ein Prüfungsprozess, auf den man sich ja dann doch ein bisschen kurzfristiger vorbereitet. Ich weiß nicht, was da drunter abläuft, aber das ist schon ein Gefühl, was man nicht ersetzen kann. Es ist kein Grund, so eine Prüfung zu machen, nur wegen des Gefühls, wo sich keiner diese Mühen machen. Und das Hinfahren, also da ist schon eine ganz schöne Last von mir abgefallen, weil der Poker, ob ich das wirklich hinkriege, die Prüfung ohne einen Bäckergesellen vorher gemacht zu haben, das weißt du halt erst im Nachhinein. In der Zeit der Vorbereitung und der Schulzeit habe ich versucht, mich dazu zu arrangieren und zu organisieren. Ich war interessiert, ich konnte nicht explizit tiefgründige Inhalte mitnehmen. Also, und auch fachliche Befähigung, muss ich mich mühen zu sagen, da bin ich wirklich klüger geworden, ne? Ja. Ich habe die Sachen gemacht, die zu machen sind, um diese Befähigung zu erlangen. Es ist keine Weiterbildungsmaßnahme gewesen. Ja, es macht etwas, wenn man sagt, okay, Bäckermeister ist, sage ich mal, für Bäcker jetzt so der State-of-the-Art-Ausbildung, und damit ist man irgendwie gleichgestellt. Das macht ein bisschen was mit der Augenhöhe, dass man sagt, okay, man hat das Ding, man hat die Prüfung erledigt und sagt, so, ich kann jetzt Auto fahren, genauso wie ihr, ich habe die gleiche Prüfung gemacht. Aber nö, das ist das Einzige. Hat nichts mit den übermittelten Inhalten zu tun, sondern nur mit der Vergleichbarkeit mit anderen Fachkräften möglicherweise. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich sage, okay, wenn ich mit dem Einsatz die Bäckermeisterprüfung hinkriege, dann sollten wir es doch hinkriegen mit einigen Personen, ich bringe jetzt mal schon, die Ausbildung auch auf eine andere Art und Weise angehen zu müssen, weil es ist grundsätzlich erstmal keine komplizierte Herausforderung, die da in der Prüfung auf uns lauert. Beim Bäckermeister nicht, in meiner Wahrnehmung. Sonst hätte ich es nicht geschafft, wenn das, ne, ja, nicht mit dem Aufwand, den ich dort reingesetzt habe. Das war keine große Herausforderung rückwirkend betrachtet. Ja.
Die Meisterprüfung teilt sich ja auf in verschiedene Teile. Welche Vorbildung sozusagen hattest du denn für die anderen Teile?
Ja,
Konntest du dir die
ja,
sparen? Also ging es wirklich nur noch um die Praxisprüfung und
ja,
Theorieprüfung, oder ging es auch noch um die
ja.
BWL und
Die,
Ausbildereignungsschein-Geschichten?
ja, also das war die fachliche Prüfung, und die habe ich, glaube ich, deswegen hinbekommen, weil ich eine gewisse Reife habe und auch ein Interesse. Also man konnte sich das schon gut aneignen. Ich wusste sicherlich nicht, wie man eine spanische Torte macht oder eine Einstreichtorte oder solche Sachen. Aber das wurde uns dort ja vermittelt, und das konnte ich dann auch. Das muss man sagen. Ja, das konnte man dort lernen, und das habe ich mir draufgezogen. Das ging gut. Das habe ich dann reproduziert. Und das war eine Sache. Die anderen Themen, da war ich durch die Unternehmen, die ich im Vorfeld schon aufgebaut und geführt hatte oder geleitet hatte, da musste ich noch weniger machen. Also der betriebswirtschaftliche Teil, den habe ich zwar, sage ich mal, auch mit absolviert, die Lehre dort und die Stunden, zumindest zu einem Teil, aber die Prüfung war, das war etwas, was ich schon konnte. Ja, das fiel mir relativ leicht.
Okay, so, ihr habt schon erzählt, ihr seid relativ klein gestartet, quasi im Familienkreis. Inzwischen ist die Brotklappe ja auch über Weimars Grenzen hinaus bekannt und etwas gewachsen. Wie viele
Ja.
Mitarbeiter habt ihr denn jetzt und wie umfangreich ist jetzt euer Projekt geworden?
Also Die Komplexität hat sich in den letzten Jahren immer weiter erhöht, weil wir eine ganze Reihe von guten Ideen auch tatsächlich begonnen haben und auch viele davon auch realisiert haben. Das sind Projekte dabei, eine ganze Reihe von Projekten dabei gewesen. Wir haben ein Projekt mit angeschoben, was jetzt beginnt relativ selbstständig zu laufen, erst vor 3 Jahren. Da wird eine Molkerei hier in Weimar gebaut und wir haben Know-how und Manpower am Anfang mit reingegeben, das mit zu entwickeln und mit auf den Weg zu bringen. Und die Brotklappe hat neben vielen Projekten zum Gemeinwohl oder zur Ausbildung zum Beispiel ganz reell 2 Verkaufsstandorte in Weimar, einen im Innenstadtring-Bereich und einen in der Innenstadt und seit letztem Jahr auch noch ein Restaurant, das wir betreiben. Und das sind im Moment mit den verwaltenden Bereichen, Verkauf, alles läuft 7 Tage die Woche, sind das doch mehr als 60 Mitarbeitende, die da beschäftigt sind.
War das immer dein Ziel? Also hast du 2016 schon gedacht, naja, also über kurz oder lang werde ich das definitiv größer aufziehen oder hat sich das alles so organisch ergeben? Also war es eine logische Konsequenz Schritt für
Ja,
Schritt?
um ehrlich zu sein, ist die genaue Zielstellung, wo das hin sollte, nicht sehr präzise gewesen von Anfang an. Die Unternehmensgröße, die wir jetzt haben, entspricht ziemlich genau der Unternehmensgröße, die ich auch in der Firma, die ich davor hatte. Es waren mehrere Firmen, aber eine, die ich auch länger hatte. Das war im Bereich Vertrieb und Einzelhandel. Da hatten wir auch schon mal 60, 70 Mitarbeiter und eine Reihe von Filialen. Das ist also eher das Gewohnte gewesen bei der
Deine
Größe.
Wohlfühlgröße, ja.
Das ist offensichtlich ja unbewusst, kommt das dann immer wieder auf die gleichen Sachen. Und da das ein bisschen zu schärfen, ich sag mal, meine Frau und ich haben vorher keine Unternehmung zusammen gehabt, also kein Geschäft zusammen betrieben. Wir haben eine Familie zusammen, das ist natürlich anders organisiert. Das heißt, wir haben hier erstmal gelernt, wie machen wir das, wie geht das, wie finden wir unsere Rollen und Aufgaben. Und in diesem Prozess ist die Firma so entstanden. Ich meine, man muss sehen, da kam Corona auch noch dazwischen. Sicherlich wäre die Entwicklung ein bisschen anders gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Aber alles, was jetzt da ist, ist durchaus etwas, was wir so wollen und was wir auch gut finden. Aber auch da finden wir unsere Rollen gerade wieder ein bisschen neu und sagen, okay, ich kann mir noch das und das vorstellen. Annika sagt, für mich wäre es in die und die Richtung gut. Und das kriegen wir auch gut vermittelt zwischen uns. Ja, und auch für die Mitarbeitenden.
Ja, wie schwierig ist es denn überhaupt, Mitarbeiter zu finden? Weimar ist ja jetzt nicht die Großstadt schlechthin, wo es Unmengen an Personal zu finden gibt. Laufen Sie euch zu, weil einfach bekannt ist, was ihr macht und mit welchen Werten ihr das vertretet, oder müsst ihr schon aktiv suchen?
Weimar hat einen guten Mix. Die Stadt ist klein, aber sehr gut durchmischt mit internationalen Leuten durch die Uni und hat einen hohen Zentralitätsfaktor für die wirklich überschaubare Größe, damit eine hohe Lebensqualität und ist nicht wirklich hinterm Berg. Damit ist es wirklich attraktiv für viele Personen. In der Brotklappe, sage ich mal, haben wir in der ersten Phase, da wir Quereinsteiger waren und keine Ahnung vom Brotbacken hatten, das muss man mal ehrlich sagen, erstmal geschaut, wie kriegen wir die Produktqualität, die wir uns vorstellen, hin. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Da sind wir auf einem guten Weg. Die Produkte kommen gut an und wir sind da nicht unzufrieden. Die Atmosphäre, in der wir arbeiten, also wie wir miteinander arbeiten, wie Vergütung geregelt ist und wie auf alle Aspekte, die man im Zusammenarbeiten regeln kann und eine dienliche Atmosphäre für persönliche Entwicklung erzeugen kann, war danach ein wichtiges Thema. Und da sind wir auch ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Und das führt dazu, dass wir also deutlich mehr Bewerber haben, als wir einstellen können. Wir schreiben in der Regel nicht aus, weil wir eine konstante Anfrage haben von Personen. Wir haben es auch in den letzten Jahren geschafft, weil offensichtlich, wenn das wirklich so ist, wie ich es gerade beschreibe, dann bleiben auch mehr Leute als gehen. Das heißt, es bleiben auch mehr Leute, die das mittel- oder langfristig für sich als eine Möglichkeit betrachten. Wir haben durchaus einige Mitarbeiter und auch immer mehr Mitarbeiter, die Perspektive sehen und die sich hier entwickeln können. Und das ist auch wichtig für ein Unternehmen. Und damit ist eigentlich dazu alles gesagt. Also wir schreiben hin und wieder mal gezielt aus. Das ist aktuell, glaube ich, einmal im Jahr. Neulich haben wir ausgeschrieben, dann hängt das 2 Wochen, dann haben wir schon wieder mehr Leute, als wir einstellen können. Dann werden die Bewerbungsgespräche geführt. Das klappt gut. aus verschiedenen Gründen. Das müsste man jetzt analysieren, warum ist das so interessant für die Brotklappe. Aber es gibt gewisse gesellschaftliche Aspekte, Personen, die sagen, ja, ich habe es fertig studiert, aber es gibt einen Trend, jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt 3 Jahre mich an oder den Rest meines Lebens an den Laptop setzen. Ich will noch was in den Händen machen, ich will Sinn spüren in dem, was ich tue. Und man kann, wir haben es doch geschafft, wirklich eine sehr, sehr breite, vielfältige Art an Mitarbeitenden bei uns gut arbeiten zu lassen. Das sind Personen, die unter widrigen Umständen herkommen, Personen, die Deutsch können oder auch nicht Deutsch können, Personen, die ausgebildet sind und Fachleute sind, aber sie müssen es nicht unbedingt sein. Das heißt, wir sind da wirklich, wir haben dafür gesorgt, dass wir viele Möglichkeiten bieten, die wir auch alle abbilden können, also im Training und im Onboarding-Prozess. Ja, das ist aufwendig und komplex, aber so haben wir einfach kein Problem, Leute zu finden, weil wir müssen nicht sagen, ja, ihr müsst alle schon 30 Jahre Erfahrung haben und mindestens so und so alt sein. Also wir haben dafür gesorgt, dass das vielfältig sein kann und damit ist das auch kein, schließen wir wenig Leute aus. Ja.
Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema dieser Podcast-Folge. Ihr zieht euch ja quasi auch den Nachwuchs selbst heran und zwar nicht auf dem klassischen Wege, also über die klassische Berufsschulausbildung, sondern ihr habt ein eigenes alternatives Ausbildungssystem entwickelt, das jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren ungefähr läuft. Du hast ja gerade gesagt, die ersten Gesellen sind jetzt fertig geworden kürzlich. Wie ist es denn dazu gekommen? Also, welchen Anlass gab es denn, nicht über den klassischen Bildungsweg zu gehen für eure Azubis, sondern zu sagen, wir machen das jetzt irgendwie anders und alles innerbetrieblich?
Wir hatten tatsächlich den Vorteil, Erfahrung im dualen System schon gesammelt zu haben. Ich war gerade mit der Meisterausbildung fertig. Das ist eine Mischung aus Praxis und, also zumindest hatte ich die Schule kennengelernt und ich hatte auch in den vorherigen Firmen schon Auszubildende. Das heißt, sie wussten schon, okay, die sind dann meinetwegen 14 Tage in der Schule, dann 14 Tage im Betrieb und wir konnten uns das Bestehende angucken und konnten sagen, okay, an welchen Stellen ist das super, aber auch an welchen Stellen ist das vielleicht gar nicht so, wie wir uns das vorstellen, ne? Also, wo sind die Auszubildenden dann, wo geht vielleicht Kraft verloren? Und das konnten wir beim dualen System leicht an einigen Stellen erkennen. Und damals der Zugang für Externe zu einer Prüfung in einer Kammer, den gibt es schon länger. Das ist für die Erwachsenen-Nachqualifizierung gedacht. Und wir haben uns das einfach angeschaut und haben alles, was da war, im dualen System plus diesen externen Zugang genommen und haben das anders umsortiert, weil wir sagten, okay, wir müssen die nicht unbedingt in die Schule schicken. Die Anforderungen an die Prüfung scheinen schaffbar zu sein, wenn wir in der anderthalbfachen Ausbildungszeit, Arbeitszeit, was der Zugang ist für diese externe Prüfung, die Berechtigung, die Voraussetzung, dann sollten wir die in unserem Unternehmen, in dieser Atmosphäre, wenn wir ihnen genügend Herausforderungen setzen und ihnen die richtigen Tools an die Hand geben sollten, die Prüfung eigentlich einfach nur dadurch schaffen, dass wir hier die richtigen Voraussetzungen schaffen. Also, dass wir sie nicht in der gleichen Menge an Zeit beschulen müssen. Und das ist eine Idee gewesen. Es gab Vertrauensvorschuss von dem einen oder anderen Elternteil, für die das schlüssig war und die sagen, das kriegt er schon irgendwie hin. Und gegen Ende der Laufzeit vom ersten Auszubildenden haben wir auch die richtigen Schritte offensichtlich gemacht, weil wir haben jetzt letztes Jahr die ersten Zwischenprüfungen gehabt mit 2 Personen. Dieses Jahr sind wieder 2 neue zur Zwischenprüfung zugelassen worden und haben auch bestanden jetzt im April schon. Und jetzt sind die ersten 3 durch die fertige Prüfung. Also offensichtlich ist der Plan aufgegangen, ja.
Ja, scheint zu passen. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, was die Institutionen angeht. Denn wenn ihr so eine Art Alternativausbildung auf den Weg bringt, ist es ja irgendwie dann doch auch eine Art von Kritik am bestehenden System. Und man muss ja trotzdem mit den Handwerkskammern, vielleicht auch mit der Bäckerinnung zusammenarbeiten, mit den Berufsschulen definitiv. Wie habt ihr das geschafft, diesen Spagat zwischen eigentlich Kritik üben und andererseits trotzdem auf sie angewiesen sein?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und wir haben im Grunde uns nicht aufgemacht, um irgendetwas zu kritisieren. Das war überhaupt nicht unser Ansinn. Ja, das kann natürlich trotzdem passieren, indem man eine Alternative schafft oder etwas anders macht. Wir haben Schon vor 3 Jahren, also ich glaube, nachdem das 1,5 Jahre lief, haben wir angefangen mit den Kammern zu sprechen. Und wir haben mit der Kammer, mit den Kammern gesprochen, nicht nur Handwerkskammer, später auch Industrie- und Handelskammer und auch mit der Bäckerinnung und auch mit dem Arbeitsamt und auch mit dem Bildungsministerium. Wir haben also relativ zeitig schon überall geguckt, wie halt das, was wir hier machen, bei euch wieder. Und wir haben zum Beispiel bei der Handwerkskammer auch die Ausbildungsverträge prüfen lassen. Wir haben denen das alles hingelegt, haben gesagt, guck mal, so wollen wir das machen. Und das hat dazu geführt, dass wir Unterstützung erfahren. Also von den einzelnen Institutionen und von den Kammern, weil die das nicht als Gegenprogramm oder Alternative, ersetzende Alternative verstehen, was es nicht ist. Es ist eine Ergänzung. Der direkte Zugang zu einer Prüfung oder der direkte Ausbildungsweg ist eine Ergänzung zum dualen System. Das sind einfach ganz unterschiedliche Herangehensweise, um das Gleiche zu erreichen, nämlich diese Prüfung abzuschließen. Bei uns werden die Auszubildenden pro Stunde bezahlt. Sie kriegen keine pauschale Vergütung, die in irgendeiner Satzung, in einer Ausbildungsvergütung mal ausgedacht wurde. Sie werden nach dem Wert ihrer Arbeit bezahlt. Das beginnt mit Mindestlohn. Ist aber bei vielen Auszubildenden mehr als Mindestlohn, weil sie ja nach einer Weile auch andere Tätigkeiten übernehmen können und eine andere Qualität in der Arbeit absolvieren oder eine andere Qualität in ihrer Arbeit haben. Diese Verantwortung, wenn ich aus der Schule raus bin, 10., 11., 12. Klasse, relativ zügig in den Arbeitsplatz hineinzusteigen, ist etwas, was nicht jedem Auszubildenden liegt. Das heißt, das Maß an Verantwortung und auch an Wachstumsraum, den man einnehmen muss und auch Interesse, was man mitbringen muss, das passt nicht für jeden. Das muss es auch nicht, weil es ist ja nur eine Ergänzung. Es ist allerdings auch eine Erweiterung des Spektrums, weil das duale System mit 3 Jahren oder 2 Jahren in der Schule sitzen, wenn man verkürzt, ist ja jetzt auch nur ein Angebot. Ne? Das heißt, keine Auswahl. Das ist das Einzige, was ich
Ja.
machen muss. Jemand, der aus der 12. Klasse gerade fertig ist, für den ist das nicht unbedingt attraktiv. Das, was wir anbieten, ist für den möglicherweise attraktiver. Für den jungen Menschen, der mit Ach und Krach seine Schule geschafft hat und den die Eltern in Bäckerausbildung reinschieben wollen und der weiß gar nicht, warum er das machen will, der wird bei uns möglicherweise Schwierigkeiten haben, weil das eigene Interesse ist eine wichtige Voraussetzung, um mit dem, was wir hier anbieten, auch die Prüfung zu schaffen, weil wir können die da nicht durchschieben. Ja, und wir beschulen sie auch nicht frontal. Es ist darauf angewiesen, dass die sagen, okay, ich bin hier, weil ich das will, weil ich mich dafür interessiere, vielleicht sogar. Ja, weil wenn man das mitbringt und man in der richtigen Umgebung Orientierung und Klarheit kriegt, dann ist das keine große Herausforderung, diese Prüfung zu schaffen. Ich muss mich selber nur ein bisschen entwickeln.
Das heißt, dieser andere Bildungsweg ist auch geeignet und prädestiniert für Quereinsteiger, die noch einen Weg suchen, da irgendwie reinzukommen, ohne sich auf die Schulbank setzen zu müssen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Leute, die noch nicht die 47 erreicht haben, um dann direkt die Ausnahmebewilligung beantragen zu können, sondern vielleicht an, weiß nicht, 35-Jährige, die aber auch nicht mehr mit 16-Jährigen auf der Schulbank sitzen wollen.
Ja, absolut. Und wir haben einen jetzt durch die Prüfung, der Johannes hat Montag abgeschlossen, der hat bei uns als Student angefangen, also war fertig mit einem, hat seinen Bachelor gemacht in dem Studiengang und nach einem Jahr war ihm das dann irgendwie so, braucht er ein bisschen Orientierung und er sagt, du, ich glaube, ich mache meinen Master weiter. Und ich sage so, ey, nach einem Jahr hast du noch nicht viel gelernt. Jetzt bist du gerade ein bisschen akklimatisiert. Was würde dich denn an der Stange halten? Und dann hat er gesagt, kann ich eine Ausbildung machen? Und ich sag mal so, nee, du bist ja erst 2 Jahre, noch nicht mal ein Jahr da oder gerade mal ein Jahr. Aber dann fiel mir ein, Moment mal, in der Handwerkskammer hatten sie gesagt, wenn jemand Lernen leicht fällt, kann man durchaus verkürzen. Bestimmte, nicht zur externen Prüfung haben die das nicht gesagt, sondern sie haben praktisch gewisse Erleichterungen den Personen zugerechnet, die einfach es schaffen, sich über Buchlesen Wissen anzueignen, was nicht ein Student, ein fertig studierter zum Beispiel. Ich habe gesagt, mach doch einfach eins, schreib mal eine glühende Bewerbung und die schicken wir einfach an HWK und an Bäckerinnung und wir gucken mal, ob er dich zu einer Zwischenprüfung zugelassen bekommt. Du hast ja hier im Grunde als fertig studierter andere Voraussetzungen. Also du hast ein Abitur abgeschlossen und du hast einen Berufsabschluss mit deinem Bachelor. Und wenn die sehen, dass du Bock hast und dass du dich wirklich dafür interessierst, verkürzen die vielleicht und sagen nicht 4,5 Jahre, weil dann das wäre zu lange, ne? Und das hat in seinem Fall funktioniert. Ich denke, der ist jetzt 2,5 Jahre angestellt gewesen bei der Brotklappe. Also so lange läuft sein Arbeitsverhältnis, und er hat jetzt die Bäckerausbildung erfolgreich bestanden, die Gesellenausbildung. Also kann man an der Stelle auch verkürzen, offensichtlich, wenn man das auf eine bestimmte Art und Weise, ich sag mal, ich würde immer empfehlen, das zugewandt und als Frage, ich würde es nicht als Forderung formulieren, weder an die Innung, ne, das sind bestehende Systeme, die einen gewissen Bewahrungsinstinkt haben. Das ist auch sehr wichtig. Das muss so ein System haben, ja. Aber man kann durchaus nachweisen, dass mit einem zugewandten, inklusiven Ansatz, der nicht der Besserwisser-Ansatz ist, sondern der schaut mal ergänzend, ja. Weil man kann dadurch, die Innung sieht das durchaus, Innung Thüringen-Sachsen ist ja mittlerweile zusammengeschlossen, sieht durchaus die Chancen darin, mehr Leute für die Bäckerausbildung zu begeistern, die eben, wie du gerade sagst, sich nicht in die Berufsschule setzen, weil da einfach eine gewisse, das ist wieder für andere sehr hilfreich, dass es das gibt, und ist auch notwendig im Weiteren, ja.
Hast du da in den letzten 10 Jahren eine Art Bewegung gesehen innerhalb der Innungen, vielleicht auch innerhalb der Handwerkskammer, also dass sich da was bewegt hin zu einer leichten Öffnung Richtung Quereinsteiger und Backinteressenten, die sich vielleicht nicht für den klassischen Bildungsweg entscheiden wollen oder können? Gibt es da ganz viele Gründe, warum das nicht möglich sein muss. Also ich kenne das, ich habe heute Morgen gerade noch ein anderes Podcast-Interview aufgenommen mit einem saarländischen Quereinsteiger, der partout nicht durch diese Handwerkskammer durchkommt. Also egal welches Argument, prallt alles ab. Und so kenne ich das halt von vielen Handwerkskammern, von den sächsischen Handwerkskammern, schrägstrich thüringischen, höre ich da immer andere Sachen, also schon etwas offenere Ohren. War das auch schon vor 10 Jahren so, oder hat sich das jetzt wirklich durch die ganze Diskussion um das Bäckerhandwerk, dass ständig Bäckereien schließen müssen, so ein bisschen geöffnet, weil man einfach Angst hat, dass das Bäckerhandwerk zugrunde geht?
Ich habe nicht den Eindruck, dass sich das auch nur einen Millimeter verändert hat. Aber das meinte ich gerade. Wenn man an der falschen Stelle mit den falschen Werkzeugen bohrt, passiert einfach nichts. Und der Bewahrungsschutz von Institutionen, die aus gewissen Strukturen herausgewachsen sind, ist einfach etwas, was nahezu unüberwindbar ist. Ja, das hat nichts mit Wollen zu tun. Die Bereitschaft oder auch die Notwendigkeit zu sehen, dass gewisse Strukturen sich zu ändern, aber wenn man das in den falschen Systemen macht, passiert einfach nichts. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo man klar sehen kann, dass selbst wenn das im System entsteht, der Veränderungswunsch, dass das fast ohne Ergebnis bleibt. Weil zu viele Leute, es liegt unter anderem daran, dass die Ausbildungsverordnung zum Beispiel, da muss, glaube ich, das Bildungsministerium, da müssen die Kammern und da müssen die Innungen zustimmen. Und das sind so unterschiedliche Interessen vertreten, das ist wie eine Abstimmung in einem Bundestag, wo einfach wo alle unterschiedlich, aber ganz gleich stark ausgelotet sind. Du kommst da einfach mit nichts durch. Und das ist ein bisschen ähnlich, aber es ist nicht der einzige Grund. Wir haben einen Mitarbeiter gehabt, der hat bei uns, der ist aus einem Job, in dem er wirklich gut verdient hat, in Teilzeit zu uns gekommen, weil ihn das so interessiert hat. Der war also bereit, gewisse Dinge Abstriche zu machen, um Eintritt zu bekommen. Den haben wir dann in der Teilzeitstelle eingearbeitet. Super Typ, hat eine Top-Arbeit gemacht, ist dann später auf Minijob gegangen und hat dann parallel seine eigene Selbstständigkeit vorbereitet. Das war für den ein langer, steiniger und anstrengender Weg, die Ausnahmebewilligung zu bekommen. Er hat mich da immer wieder mal konsultiert dazu, aber es war die gleiche Kammer, die bei mir ganz anders entschieden hat. Also, das ist nicht ein Weimar oder Thüringen oder Saarland-Thema, das ist ein Thema von Menschen. Wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise in ein bestimmtes System oder in eine bestimmte Gruppe hineinspreche und ich merke nicht, dass das nicht funktioniert, und ich glaube, ich bin im Recht, dann habe ich einen langen, steinigen Weg vor mir. Ja, das kann sogar dazu führen, dass gar nichts passiert. Das ist einfach, dass sie, ne? So. Das heißt, es ist wichtig, wie frage ich was, wo, an. Und funktioniert das, was ich mache? Wenn es nicht ankommt, kann ich natürlich weiter sagen, und ich bin im Recht und ich kann mich verstärken und mit Juristen und so weiter, aber es bleibt lang und steinig, weil das System fängt an, immer enger zu werden, wenn ich das verstärke. Ja, es gibt also durchaus Möglichkeiten, was man ja daran sehen kann, dass ich hatte gar keine Zugangsvoraussetzung für die Ausnahmebewilligung. Ich war nicht 47, ich hatte keinen abgeschlossenen Berufsabschluss, zumindest keinen auf dem Papier. Ja, ich konnte nichts vorweisen, aber es gab trotzdem einen Grund. Ich hab trotzdem ohne lange Briefwechsel diese Möglichkeit erwirkt. Es geht das jetzt weniger um mich. Ich wollte nur sagen, dass selbst dass auch das eine andere Person, ein paar Jahre jünger mit einem anderen Ansatz ist, eine andere Person geht anders an das Thema ran, wie auch immer. Ja, und das, was wir jetzt mit den Kammern in der Ausbildung realisiert haben, hätte, wenn es ein bisschen anders aufgezogen wäre, möglicherweise auch zu Gegenwind führen können. Aber haben wir hier nirgendwo gehabt. Das Einzige, was wir versäumt haben, bewusst oder unbewusst, wir haben es nicht gewollt, aber wir haben die Berufsschulen nicht mit informiert oder mit ins Boot genommen. Das haben wir vergessen. Das ist ein Fehler gewesen, weil die sind mitbeteiligt in dieser ganzen Sache, und die Arbeit von den Berufsschulen wertzuschätzen ist sehr wichtig, weil es ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Das hat zu kleinen Störungen geführt, aber das ist auf unserem eigenen Mist gewachsen.
Und die sind jetzt mit an Bord?
Würde ich nicht sagen, aber die Berufsschulen sind ja Teil des Prüfungsausschusses, und da ist uns aufgefallen, Mist. Mit denen hat man noch nicht gesprochen. Die mussten sich dann unsere Idee praktisch im, und die können ja, müssen sich ja alles denken, was wir hier machen. Und die können das nicht verstehen, oder die können das sicherlich, das ist ja nicht so kompliziert zu verstehen, aber wie sollen sie das verstehen, was wir hier machen? Es sieht so aus, als würden wir sie einfach umgehen wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, es geht nicht darum zu sagen, was gut und schlecht ist, sondern die Dinge so anzugehen, dass sie für einen bestmöglichst funktionieren, ohne andere dabei zu diskreditieren, oder die wegreden zu wollen. Nein, das ist ein ergänzender Ansatz, der den Zugang zu Prüfungen durch einfach eine breitere Bandbreite an Möglichkeiten erweitern soll. Ich glaube aber nicht, dass das, und das ist auch nicht unser Interesse, da gucken wir auch nicht hin, dass die Systeme sich dadurch ändern, also dass die Handwerkskammern oder die Indung, das sollen die auch. Also das ist nicht Teil unserer Überlegung oder unseres Ansatzes. Das Ergänzende ist das Richtige. Wir haben nicht vor, irgendwas zu revolutionieren. Das ist überhaupt nicht unser Interesse.
Ja.
Ja.
Siehst du denn dieses Modell, das ihr jetzt erfahrt, auch als Möglichkeit für andere Betriebe, beziehungsweise meinst du, es gibt so eine Art ja, also Grenze an Betriebsgröße, ab der das erst möglich sein kann, diese Art von Ausbildung? Ich vermute, da steckt auch allerhand Aufwand drin. Ne? Das eine ist dann der Zeitaufwand der Mitarbeiter, die ja irgendwie die Zöglinge an die Hand nehmen müssen. Und das andere ist ja dann letzten Endes auch die wirtschaftliche Seite, weil jede Minute Arbeitszeit, die da reingesteckt wird, kostet ja letzten Endes auch Geld.
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben relativ zeitig schon gemerkt, dass wenn das hier, wir machen da jetzt ja kein Marketing, also wenn das irgendwann mal ein bisschen Bühne bekommt, dann haben wir hier leider sehr viele Bewerber. Wir sind klar limitiert, was die Anzahl der Bewerber nimmt, die wir annehmen können. Wir haben jetzt aktuell 10 Auszubildende, jetzt sind drei, nee, Moment, wir haben 10 Auszubildende. Drei haben jetzt die Prüfung abgeschlossen, davon war aber eigentlich nur einer Auszubildender, der andere war ein Mitarbeiter und der andere war noch ein Mitarbeiter. Der eine war der Student, von dem ich gesprochen habe, und der andere ist ein langjähriger Mitarbeiter, der die Chance gleich mitgenutzt hat. Und das heißt, wir haben jetzt noch 9 Auszubildende, das sind sowohl Konditorinnen, aber auch Verkäuferinnen und auch Köche dabei. Das heißt, wir haben schon 4 verschiedene Ausbildungsberufe, die wir vorbereitend jetzt für die Prüfung haben, und unterschiedlich sind natürlich alle in verschiedenen Jahren dazugekommen. Also in den letzten 3 Jahren sind noch eine ganze Reihe von Leuten dazugekommen, und wir haben jetzt erstmal Einstellungsstopp. Wir haben deswegen zeitig begonnen, mit anderen Betrieben zu kommunizieren. Das hat erstmal nicht so besonders gut funktioniert, weil das Interesse war nicht hoch. Wir hatten zum Beispiel in der Bäckerzeitung, in der Backintern, einen Artikel. Ich glaube, ein Bäcker hat sich gemeldet. Also offensichtlicher Tat kein Bäckerbetrieb Ausbildung sorgen. Sonst hätte es ja vielleicht mal drei gegeben, die sich gemeldet haben.
Ja.
Oder es ist einfach, es war ein ganz sachlicher Artikel, es war kein Loblied, es war einfach eine Möglichkeit. Zumindest war das mein Eindruck, so wie es dargestellt war. Und wir haben aber durch persönliche Kontakte und dann kam mal jemand auf uns zu, etc. Mit einem Betrieb, schon länger sind wir in Gesprächen, der hat 1000 Mitarbeiter. Das ist kein Bäcker, das ist eine Klinik. Da geht es eher um Köche und die haben halt wirklich jetzt schon Probleme. Also die Probleme stehen schon vor ihrer Haustür, weil der Nachwuchs, die brauchen den. Ja, zu wenig Bewerber. Die können die Leute ja nicht aus der Retorte holen. Und mit denen sind wir in Gesprächen. Es gibt verschiedene Bäcker, mit denen wir in Gesprächen sind, zum Teil mit 20, 30 Filialen etc., um diese Möglichkeit im Grunde so zu übergeben, dass die schauen können, wie können sie das bei sich bestmöglichst einsetzen. Ja, das ist noch in der frühen Phase. Ich habe letzte Woche, glaube ich, eine Nachricht bekommen von einem kleineren Bäcker, der hat, glaube ich, eine Produktion und zwei Standorte, ne, drei. Der hat zwei Leute jetzt schon an der Angel, die auch einstellen will. Und jetzt im Rahmen der Prüfung sind wieder mal noch ein paar mehr Leute damit in. Also, wir haben das System ja selber ausgedacht. Von daher können wir unzweifelhaft sagen: Guck mal, wenn du das machst, wird das passieren. Wenn du das machst, passiert das. Wenn du das nicht machst, hast du da das Problem. Also, weil das ist in meiner Wahrnehmung übersichtlich. Natürlich muss ich ein paar Voraussetzungen schaffen, aber wir haben jetzt nicht übermäßige Kapazitäten in der tatsächlichen Produktion. Also das heißt, das Ausdenken, wie machen wir es, das war aufwendig. Ja. So, wenn du noch nicht weißt, wie, musst halt viel Schmalz reinstecken, aber im Grunde kann man das jetzt schlüsselfertig übergeben und kann man sagen, hier, das ist das Manual, wenn du das so machst und die Sachen beachtest, sollte man mit der, ich sag mal, nicht Qualität, aber doch mit der Qualität von Interessent so ein Ergebnis erreichen. Ja.
Und das begrenzt sich jetzt, also dieses Verbreiten der Idee, begrenzt sich das jetzt auf den Bereich eurer Handwerkskammer und eurer Innung? Oder meinst du, das kann man auch wirklich, ich sag mal, jetzt nehmen wir gleich das Beispiel Saarland, ins Saarland verfrachten
Oh,
und
absolut, absolut.
auch
Das
da
Ding
wird es
kannst du
funktionieren?
ausrollen. Ja, das kann. Das ist, ich sehe keinen, ich kann aktuell nicht erkennen, warum das nicht gesamtdeutschlandmäßig funktionieren soll. Ne? Die Idee ist jetzt nicht, also in Berlin gibt es eine neue Berufsschule, die sich gebildet hat, die im Grunde mit einem aktualisierten, veränderten Ansatz möglichst einige Dinge verbessern will. Ne? Also Schule gründen oder das haben wir alles mal durchgedacht, aber das ist hier nicht das Interesse, also nicht von uns. Aber diese Herangehensweise kann man in einem Betrieb mit 100 Leuten, mit 20 Leuten oder mit 1000 Leuten unterschiedlich sind die Herangehensweisen, würde ich ein bisschen unterschiedlich wählen, aber sehe ich keine Schwierigkeit, das anzugehen. Ja.
Ja, das sind ja mal gute Nachrichten für alle, die das jetzt hören und vielleicht auch Interesse haben, das Modell bei sich auszuprobieren. Auch bei den Handwerkskammern, denke ich, kann man da noch was bewegen, weil mein Eindruck ist, aus vielen Gesprächen und aus eigenen Kontakten zu Handwerkskammern, dass da wirklich jede Handwerkskammer ihr eigenes Süppchen kocht, was den Quereinstieg angeht. Obwohl es ja eigentlich eine Handwerksordnung gibt und da steht relativ genau drin, was wie zu handhaben ist, aber trotzdem hängt es, wie du vorhin schon gesagt hast, auch sehr von den Menschen ab, die dann zu entscheiden haben. Und
Und wie und wie an dir herangegangen wird.
ja, genau,
Das ist
das,
beiderseitig.
genau.
Genau.
Ja, also insofern kann da sicherlich was in Bewegung kommen durch solche Modelle. Ich weiß, dass in Berlin auch ein alternatives Ausbildungsmodell, aber abseits der Strukturen aufgebaut wird bei
Das ist das, was
Domberger.
ich, glaube ich, erwähnt
Ich
habe.
weiß
Ach, bei Dom, ja,
nicht,
genau.
bei
Domberger ist
Domberger, ja.
damit beteiligt. Das ist
Genau.
das, wovon ich gerade gesprochen habe,
Okay,
ja.
ja. Dann meinen wir das Gleiche. Ja, und das sind doch eigentlich gute Nachrichten fürs Bäckerhandwerk, egal in welcher Schiene man dran ist, ne? Egal, ob man auf Seiten der Institutionen ist oder auf Seiten des Backenden.
Ich denke auch, das ist wichtig zu verstehen. Und wenn du jetzt gerade sagst, Institutionen und unterschiedlich, also es gibt immer mal, wenn ich jetzt sage, in der Handwerkskammer hat sich nicht verändert, dann ist das natürlich nicht wahr. Natürlich, überall verändert sich etwas. Und es kann durchaus sein, dass wenn wir heute so herangehen, dass sich dann Dinge verändern. Ne? Also gerade weil, ich sag mal, ich will nicht, ich glaube, dass der Zugang für Externe aktuell noch haarig sein kann, ne? Wie du jetzt im Saarland zum Beispiel beschrieben hast und so weiter. Mit den Veränderungen, jetzt zum Beispiel mit dem Wissen über den direkten Ansatz und den Erfahrungen, die jemand anders hat an der Stelle, die ich gar nicht habe, kann natürlich eine völlig neue Möglichkeit entstehen. Also das fließfähiger zu gestalten für einen breiteren Zugang zu einer hochqualitativen Bäckerausbildung, ja. Also das muss es nur eine Frage der Fantasie und der Dinge, die ich jetzt zum Beispiel nicht weiß.
Gehen wir nochmal in die Ausbildung direkt. Was lernen denn eure Azubis bei euch im Betrieb? Also habt ihr einen Fahrplan oder laufen sie quasi im normalen Betrieb mit und lernen automatisch über die 4,5 Jahre alles, was ihr da tut, bis ins Detail? Oder habt ihr auch wirklich sozusagen neue Themen mit reingenommen, weil sie einfach prüfungsrelevant sind?
Also erstmal ist das, was Sie bei uns machen in Ihrem Ausbildungsarbeitsvertrag. Sie sind ja wirklich in Schichten mit drin. Sie werden auch explizit, sage ich mal, angehalten oder auch nicht gezwungen, aber es steht in Ihren Verträgen drin, dass Sie in verschiedenen Abteilungen nach Einarbeitung auch eingeteilt werden. Das heißt, Sie werden durchaus animiert und manche nehmen das auch gut wahr, dass Sie im Grunde fast jede Abteilung entweder als Praktika oder auch in der Einarbeitung sich erarbeiten. Und das ist ja schon mal super. Das heißt, wir haben Verkauf, wir haben Patisserie, wir haben Barista, wir haben Küche, wir haben Logistik, wir haben eine kleine Molkerei und wir haben Bäcker. Wenn die da überall durch sind, stehen die schon mal breiter im Leben, als wenn sie nur in einer Abteilung arbeiten. Wenn die Qualität unserer Produkte einigermaßen ist und auch, sage ich mal, der Anspruch an die Arbeit, dann sollten sie auch bei dem Ausfüllen dieser Produktion voll verantwortlich eine ganze Menge lernen. Aber wir haben einige Mitarbeiter, denen die Ausbildung sehr, sehr wichtig ist und die sich gerade jetzt in der Prüfungsvorbereitung und in den letzten 12 Monaten intensiv um Prüfungsvorbereitung gekümmert haben. Das heißt, es gibt ein freiwilliges Angebot an alle Auszubildenden einmal die Woche, gerade im Zeitraum um die Prüfung, in der wir Inhalte nochmal didaktisch anders aufbereiten, damit sie breiter ausgebildet sind. Das wollen wir in der Zukunft auch ausweiten. Aktuell würde ich nicht sagen, dass wir schon dort sind, dass wir zu sagen, das ist die beste Ausbildung, die man bekommen kann als Bäcker. Sie funktioniert erstmal für die Gesellenausbildung und hat auch was damit zu tun, wie viele Kapazitäten konnten wir in die interne Ausbildung stecken. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Dingen, die gut funktionieren, aber da ist noch Luft nach oben und diese Luft nach oben wollen wir intern in der nächsten Zeit heben. Unter anderem auch dadurch, dass wir eine Art Zertifikat haben wollen, wenn der Auszubildende sich nach 2 oder 3 Jahren entscheidet, vielleicht doch nicht weiterzumachen, dass damit etwas dasteht, was mehr ist als ich habe hier 3 Jahre in der Brotklappe gearbeitet oder gar, dass die Arbeit in der Brotklappe eine gewisse oder die Ausbildung in der Brotklappe einen gewissen Stand hat, indem wir im Grunde dafür Sorge tragen, dass es unseren Vorstellungen, also den verschiedenen Mitarbeitern, die sich hier investieren, eine Vorstellung entsprechende Ausbildung ist, die nicht nur auf das Minimum geht. Ja? Also die Mitarbeiter sind hoch motiviert und wirklich bis über beides. Es gab einen MDR-Beitrag, ich glaube gestern gerade, da glühen die richtig. Da sagte auch der uns gefilmt hat, das hat ihn wirklich mitgenommen. Ja,
Sehr
also
schön, ja.
da passieren eine Reihe von guten Dingen. Allerdings können wir noch daran arbeiten, die Ballhöhe der fachlichen Inhalte noch ein bisschen breiter zu streuen, dass es nicht nur auf unsere Produkte so stark abgestellt ist. Ja, aber ansonsten sind in den 4,5 Jahren haben die im Grunde gibt es schon eine Art Fahrplan. Ja, das heißt, im ersten Jahr akklimatisieren dich erstmal zum Beispiel.
Ich meine, gelesen zu haben, dass ihr auch externe Referenten dann im Einsatz habt. Ist das so? Also ladet ihr dann auch quasi Fachpersonal ein, um dann eure Azubis zu schulen? Oder ist das alles betriebsintern? Also habt ihr genug Fachexpertise im Betrieb, die dann bestimmte Themen an die Azubis ranführen?
Also externe Praktika und oder auch interne Praktika in verschiedenen Abteilungen, in denen sie jetzt nicht arbeiten, und Referenten sind Dinge, die wir gerne umsetzen möchten. Die Referenten haben wir jetzt noch nicht umgesetzt. Das haben wir noch nicht geschafft oder haben wir noch nicht genügend Augenmerk drauf gelegt. Die externen Praktika, das heißt eine Liste mit Betrieben, in denen die Auszubildenden Erfahrung sammeln können im Bereich Lebensmittelherstellung, ob das ein Landwirt ist oder ein Milchbauer oder eben auch eine Bäckerei, das haben wir. Das ist aber nicht ganz so einfach zu organisieren. Wir haben gemerkt, dass das gute Ansinnen eine höhere Komplexität hat. Das heißt, wir mussten das wieder ein bisschen runterfahren, um das ein bisschen anzupassen. Aber solche Sachen machen wir und externe Referenten, jetzt wo du sagst, ja, das ist der Plan, ist noch nicht Realität.
Wofür macht er das jetzt eigentlich? Das ist eine ziemlich simple Frage, aber es muss ja auch irgendwie, was heißt muss, aber es ist normalerweise so in einem wirtschaftlichen Betrieb, dass das, was man da investiert an Zeit und ja auch an Geld, an Ideen, ja irgendwie am Ende wieder Früchte tragen soll. Macht ihr das mit diesem Ansinnen, dass ihr möglichst hochkompetente Mitarbeiter habt, die auch wirklich bei euch bleiben wollen und sollen? Oder ist da auch noch so ein etwas übergeordneter Ansatz dabei, dass er sagt, also eigentlich machen wir es aus Überzeugung und vielleicht streut sich das dann auch einfach über die Leute, die dann vielleicht von uns weggehen, woanders hin?
Das ist eine gute und sehr wichtige Frage. Die Qualitäten, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, ich bin vorhin mal drauf eingegangen, Produktqualität und Atmosphäre, lässt vielleicht schon vermuten, welche Wichtigkeiten möglicherweise hier bei der Zielstellung und Betrachtung, was machen wir eigentlich, gewirkt haben. Und es war eher eine intrinsische Motivation. Es waren junge Leute da. Die haben bei uns mit dem Praktikum angefangen. Wir haben gemerkt, guck mal, die könnten sich da echt gut als Bäcker eignen, aber der Vater sagt, was ist mit der Ausbildung? Und wir so, Und bei dem Gedanken, sie jetzt in die Berufsschule zu schicken, kam bei uns nicht nur Freude auf, und dann haben wir uns halt was ausgedacht. Also das ging, da gab es nicht klar eine Zielstellung. Das war erstmal, du kommst, du siehst eine Situation, du handelst. Also Mann. Jetzt nicht du, sondern in dem Fall war das halt so. Und dann kam mein Neffe. Kann ich eine Ausbildung machen? Okay. Dann saß mein Sohn in der Schule bei einer Sitzung mit seinen Vertrauenslehrern, und sie sagten, warum bist du immer nur 25% der Zeit wirklich anwesend? Gibt es irgendwas, wo du voll da bist? Immer. Und wir gucken uns so an, und ja, beim Kochen. Zack, hat man noch einen weiteren Auszubildenden. Und dann, zack, 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 kam ein Teil seiner Klasse hinterher, und auf einmal waren wir viele Auszubildende. Das war jetzt nicht so geplant, das passierte einfach, und dann gab es auch jetzt noch eine ganze Reihe von anderen Bewerberinnen. Das anderen Betrieben anzubilden, war auch eher aus dem Tun heraus, weil okay, wenn man sieht, das wird mehr, als wir bewältigen können, findet man Lösungen. Aber es ist eher ein unternehmerischer Machenansatz. Der hatte in dem Fall, Ausbildung ist wichtig, zweifelsohne. Für junge Leute sind gewisse Angebote in einer Phase in ihres Lebens einfach notwendig, damit sie das machen können, was sie da machen können und was eben dann mit 45 nicht mehr so gut funktioniert. Ja, und deswegen ist das ein intrinsisches, aber auch ein, man könnte sagen, auch vielleicht ein gesellschaftliches Interesse, und das ist erstmal durchaus Legitimation, das zu machen. Das muss der Betrieb tragen. Diese Art von Aktivitäten sind in unseren Preisen zumindest, sind die mit bedacht, weil unsere Verkaufspreise müssen das auch mit tragen und bezahlen. Das kommunizieren wir auch mit unseren Kunden. Dazu gibt es Grafiken, die hängen in den Läden aus, dass ein Teil unseres Umsatzes genau für solche Sachen genommen wird. Ja, in dem Fall sind es 7%. 7% unseres Umsatzes werden für Gemeinwohlaktivitäten, und da zählen wir auch solche Themen, die nicht direkt was mit Logistik oder Mehl oder Inverkehrbringung oder Produktion zu tun haben. Und trägt das jetzt die Kosten dafür? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Es ist keine, ich sag mal, Monetarisierung ist eins. Das ist jetzt etwas, was hier nicht vorbereitet ist, aber es hat durchaus einen Wert für andere. Und möglicherweise ist die Darstellung des Wertes für andere leichter, eine Hilfe, damit das auch angeboten werden kann. Weil was wir gemerkt haben, ist, dass die Information darüber, was wir machen, und das Angebot, meldet euch doch, wir können euch erklären, wie es geht, nicht sehr viel angenommen wird. Weißt du, vielleicht müsste man rausgehen und sagen, okay, wir haben ja, keine Ahnung, melde dich bei coaching@brotklappe.de, und dann zahlst du ein Taui, und dann können die Leute wenigstens, das wäre zumindest leichter verständlich, weil dieses ehrliche, das ist kein ehrliches Angebot, ist vielleicht ein dummes Angebot, zu sagen, kommt einfach vorbei, wir setzen mit euch hin und wir erklären euch, wie es ist, und ihr könnt auch mal kommen, ihr könnt partizipieren, und dann könnt ihr das bei euch umsetzen, und wenn ihr eine Frage habt, ruft ihr nochmal an. Das wird nicht uferlos angenommen, und vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel deutet das ganz klar darauf hin, dass unser Angebot scheiße ist. Sonst wär's, also nicht das, was wir machen, sondern wie wir es anbieten, weißt du? Ja, es führt das nicht gleich zu einer Monetarisierung. Das ist durchaus etwas, was breit zugänglich sein muss, aber aktuell geht es eher darum, dass wir das für uns machen und dass wir das als für andere als Möglichkeit anhängen. Ja, aber vielleicht gibt es auch bald mal eine Änderung, damit das einfach von mehr Leuten angenommen werden kann und auch genutzt werden kann, weil das ist durchaus in der Qualität, dass das gemacht werden könnte. Ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es die richtigen Leute hören und vielleicht aufmerksam werden auf euer Modell und sich das noch ein bisschen weiter rumspricht. Denn ich halte das schon für sinnvoll. Also nicht nur für die Quereinsteiger, die dann vielleicht einen anderen Weg ins Bäckerhandwerk finden, sondern auch fachlich, weil ich nicht für alle Berufsschulen natürlich, aber für viele Berufsschulen schon weiß, wie und was da gelehrt wird. Und ich glaube zu ahnen, dass es einen Mehrwert bietet, wenn man das 4,5 Jahre lang in einem guten Betrieb macht, als 3 Jahre in der Berufsschule. Ja, Sebastian, hab vielen Dank für deine intensiven Erzählungen rund um euer Modell und um die Brotklappe selbst. Wer mal in Weimar ist, und das ist eine große Empfehlung, dahin zu fahren, nicht nur wegen der Brotklappe, aber hauptsächlich, der sollte unbedingt zur Brotklappe gehen und sich da durchessen. Ich selbst werde demnächst auch mal bei euch vorbeischauen, habe ich mir fest vorgenommen. Ist ja auch nicht mehr so weit von Freiberg aus nach Weimar.
Nein.
Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass das alles gut weiterläuft für euch und für eure Mitarbeiter und Azubis, dass sie weiterhin die Prüfung gut bestehen. Ja, und wir werden uns dann, denke ich, alsbald mal über den Weg laufen.
Okay, ich freue mich drauf, Lutz. Vielen Dank für deine Zeit.
Ha, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.